da der Amazonas in 4,5 Jahren an diesem Tipping Point sein könnte, was ihn von einem Tropical Rainforest in eine Savanne bringen würde, was dann wahrscheinlich 20 zu 50, vielleicht auch 100 Millionen Refugees auf den Weg bringen würde. Und das ist so ein bisschen dieser Earth System Collapse, der oft beschrieben wird, dass ein Tipping Point so einen massiven Impact hat, der über Climate Change hinausgeht. Wir wollen 280 Millionen Hektar schützen. Das sind alle Schutzgebiete im Amazonas. Da haben wir uns alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, okay, das ist, werdet ihr nie schaffen. Viel zu lange, viel zu groß. Und jetzt sind wir bei 8. Ich glaube, wir schaffen 20 Millionen in ein paar Monaten. Dann sind wir schon fast bei 10%. Und dann erscheint auch dieses Ziel realistisch. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen auch zu schaffen, ist, dass die ganze Welt versteht, dass auch unsere Lebensgrundlage auch davon abhängt. Ja, es geht nicht nur darum, dass der Kaffee und sozusagen der Kakao nicht mehr lieferbar ist, sondern es geht darum, dass 20% unseres globalen Wassers kommt aus dem Amazonas.
Hallo und herzlich willkommen zu Inspiration Gap, der Podcast rund um Business, Impact und Innovation. Ich bin Sarah, Sozialunternehmerin.
Und ich bin Lubomila, GreenTech-Gründerin.
Wir werfen ein Spotlight auf all die Menschen, die schon heute am laufenden Band gute Nachrichten produzieren.
Wir sprechen mit den spektakulärsten Gästen, die Deutschland zu bieten hat.
Ready for some positive vibes?
Werbung.
Große Veränderungen beginnen mit Menschen, die mutig vorangehen, nämlich euch. Und damit eure Ideen Wirklichkeit werden, braucht ihr die richtigen Werkzeuge. Odoo, die Management-Software aus Belgien, begleitet diese erste Staffel als exklusiver Partner. Und das aus gutem Grund. Weil die All-in-One-Plattform macht euch frei fürs Wesentliche, nämlich euer Business oder Projekt voranzutreiben. Odoo funktioniert wie so ein Cockpit. Es bündelt Anwendungen von Rechnungsstellung bis CRM, von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale.
Werbung Ende.
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Lawrence hat gleich mehrere Male bewiesen, dass Unternehmertum und Impact zusammenpassen wie nur irgendwas. Er hat WeBuy gegründet, dann Tier Mobility, auch ein Unicorn. Und jetzt geht es ihm um nichts anderes als den Schutz des Amazonas, Schutz der Biodiversities. Lawrence, wir freuen uns riesig, heute mit dir zu sprechen. Wir haben uns 2023, glaube ich, auf dem European Entrepreneurs Forum kennengelernt. Da waren Lubomila, ich und du. Ja, super inspirierende Veranstaltung. Da treffen sich so alle Unicorn-Founder Europas einmal so im Jahr. Und man konnte irgendwie auch Familie mitbringen. Damals hattest du, glaube ich, auch deine Frau und deinen kleinen Sohn dabei. Da war eine Frage, begleitet dich deine Family öfters?
Ja, also ich habe entschieden, dass ich auf Events auch meinen Sohn öfters mitgenommen habe. Also zum Beispiel Founders Pledge gab es mal so ein Offsite in Griechenland und dann war er so ein bisschen so, ein Kind mitnehmen, weiß nicht. Und jetzt ist es quasi Standard. Familien sind alle eingeladen, bei Founders Pledge ihre Kinder mitzunehmen. Und ich finde es irgendwie, es gibt in dem Ganzen nochmal eine andere Atmosphäre. Genau.
Ja, cool. Das heißt, das war so ein bisschen den Weg bereitet, dass wir jetzt auch auf allen Events Family und Kids dabei sind. Hat es eine tiefere Mission?
Ich finde es einfach, lockert die Stimmung auf. Man lernt die Leute noch mal anders kennen. Und wenn es möglich ist, dann mit dem Veranstalter, dann ist es einfach eine richtig coole Möglichkeit, sich gegenseitig noch besser kennenzulernen.
Auch von mir, Lawrence, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielleicht gehen wir ein bisschen in den Hintergrund von deiner Geschichte. Wie fing das alles an? Was hat dein Vater und was haben südamerikanische Hängematten damit zu tun?
Du bist gut informiert. Also ich bin aufgewachsen im Taunus bei Frankfurt. Und ich war ungefähr 9 Jahre alt, als ich durch das Lager von meinem Vater gelaufen bin, was direkt gegenüber von unserem Zuhause war. Dazwischen war nur so ein kleiner Garten. Und habe mich immer gefragt, was mit diesen ganzen Produkten passiert, die immer in einer Ecke im Müll landen. Und das waren die Retouren, also Produkte, die nicht mehr in dem Zustand waren, dass er sie neu verkaufen konnte. Und irgendwann habe ich ihn so bedrängt, dass er gesagt hat, okay, pass auf, du kannst diese Kiste haben. Sie landet sowieso im Müll, aber dann mach was draus. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mich zum Flohmarkt fahren kann, weil das schien mir irgendwie die beste Option. Damals gab es noch kein eBay oder irgendwas dergleichen und bin dann auf den Flohmarkt gegangen. Das war 1991 und habe dann meine ersten 200 Mark dort verdient und dachte so, okay, perfekt, das mache ich jetzt jedes Wochenende und habe dann alle Flohmärkte in der Region rausgesucht und war dann Samstag, Sonntag auf dem Flohmarkt jede Woche, bis ich 16 Jahre alt war. Also das war sozusagen mein Bachelor und Masters in Business.
Wow.
Und was hast du da gelernt und wie viel Geld hast du verdient?
Also, ich habe natürlich irgendwie dann so meine 1.000 Mark im Monat gehabt und wusste natürlich als Neunjähriger auch nicht ganz genau, was ich damit machen soll. Aber
darf man das?
Ja klar, also ich so, hat sich keiner beschwert. Und dann, also was man da lernt, ist natürlich erstmal, dass man selbstständig sich überlegt, okay, ich muss irgendwie die Ware hinbekommen, also Logistik, Transport. Dann muss ich natürlich auch lernen, Disziplin zu haben, morgens früh aufzustehen um 6 Uhr. Also der Erste auf dem Flohmarkt hat den besten Platz. Dann lernt man auch, wie man die Kunden anspricht, also nicht nur auf dem Stuhl sitzen und irgendwie durch die Gegend schauen, sondern die Leute ansprechen vorm Stand. Das war irgendwie so meine Paradedisziplin. Und dann aber auch zu überlegen, okay, wie macht man das Pricing? Welche Produkte setzt man nach vorne? Welche Produkte setzt man nach hinten? Welche Produkte verkauft man am Anfang? Welche am Ende? Standmiete. Und irgendwann kam halt mein Vater und hat mir die Marge kaputt gemacht, weil er gesagt hat, okay, du kriegst die Dinge immer umsonst. Kann ja nicht sein, du machst ja mit Geld. Das heißt, ich musste einen Einkaufspreis zahlen, ich musste eine Miete in unserer Garage zahlen, damit diese Produkte auch gelagert werden. Aber es war für mich herausragend.
Wow. Ich habe auch gelernt, dass deine Eltern sind beide Unternehmer. Deine Mutter hat sogar mit 60 Jahren nochmal eine Kita gegründet. Inwiefern brauchst du Mut, um selbst zu gründen? Oder war das für dich ein ganz natürlicher Schritt?
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wo man aufwächst, in welcher Umgebung. Und ich bin sozusagen ganz früh mit meinem Vater, der damals Automechaniker war und hat dann irgendwann einen Autoverleih aufgemacht und saß da immer und hat die Autos sozusagen geputzt. Da war ich noch jünger als 9 oder 6, 7 und bin dann irgendwann weggezogen mit meiner Mutter in den Taunus. Und dann sozusagen war mein Stiefvater, hatte diese Lagerhalle, dieses Import und Export. Und es ging eigentlich immer nur am Mittagstisch um, okay, Mitarbeiter und neue Ware kommt aus Kolumbien und welche Produkte kaufen wir ein. Und meine Mutter hat auch dort gearbeitet und hat sich dann irgendwann auch selbstständig gemacht. Das heißt, es ging eigentlich immer nur, wenn wir über sagen, das Geschäft gesprochen haben oder über die Arbeit, ging es eigentlich immer nur darum, okay, wie löst man die Probleme als Unternehmerin oder als Unternehmer. Und dadurch war das fast schon natürlich, dass ich dann einfach selber ein Problem gesehen habe und habe es versucht zu lösen. Und das ist so ein bisschen auch meine DNA, Probleme mir anzuschauen und dafür eine Lösung zu finden. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und das hat mich dann sozusagen auch dazu gebracht, nach dieser Flohmarktzeit, als dann das Internet nach Deutschland kam, weiß noch ganz genau, es war so 98, Alando, der Vorgänger von eBay, hat angefangen, Online-Produkte zu verkaufen. Da dachte ich, hey, warte mal ganz kurz. Alle meine Kumpels sind irgendwie mit mir irgendwie feiern und ich muss immer früher nach Hause, weil ich morgens immer auf den Flohmarkt muss. War nicht so cool und habe dann entschieden, alles bei eBay zu verkaufen. Und danach habe ich dann Trade a Game gegründet. Das war sozusagen meine neue Kategorie, in der ich mich bewegt habe, auch Secondhand. Also habe dann Videospiele von Freunden angekauft, habe sie dann online verkauft. Und daraus habe ich dann tatsächlich eine richtige GmbH gemacht mit auch Business Angels aus Frankfurt und bin dann auch nach Berlin gezogen, weil dann Olli Samwer und verschiedene Business Angels und auch VCs investiert haben in Trade a Game. Und das hat mich dann 2006 nach Berlin gebracht, was dann sozusagen der Startpunkt war für meine, sag ich mal, eher technologieorientierte Unternehmen, die ich gebaut habe.
Ja, wir haben ja jetzt auch viel über Unternehmertum gesprochen, also so wie löst man Probleme und so weiter. Aber du hast ja das Thema Nachhaltigkeit schon ziemlich früh bei dir verankert, also Flohmarkt und Verkäufe mit Rebuy, deine Mom mit der Kita. Ich weiß nicht, inwiefern war dieses ganze Nachhaltigkeit und soziale Thema schon wichtig für dich? Und magst du mal so ein bisschen dazu erzählen, wie es dann so mit Rebuy richtig losging?
Ja, also Ich glaube, das war gar keine bewusste Entscheidung, als ich damals so die Nachhaltigkeit in den Produkten gesehen habe. Ich habe dann irgendwie gesagt, so, es macht keinen Sinn, Produkte wegzuschmeißen. Das war irgendwie so unterbewusst für mich ein Thema. Also wenn du meine Freunde fragst, wenn die mit mir essen gehen, dann kann ich einfach nicht sehen, wenn Sachen weggeschmissen werden. Das heißt, ich bin einfach, finde Ressourcenverschwendung ziemlich schwierig. Und als ich dann in Videospiele gegangen bin, habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was ist mein Purpose, jetzt irgendwie Videospiele von der einen Person an die andere Person zu geben. Aber tatsächlich habe ich dann Al Gore kennengelernt und habe auch eine unbequeme Wahrheit mir sehr intensiv angeschaut und das Buch gelesen. Und das war dann so für mich so der wirkliche bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal viel nachhaltiger uns aufwachsen oder in Berlin verhalten, als sozusagen in einer WG, in der wir gewohnt haben, aber tatsächlich auch das Geschäftsmodell umzustellen und haben dann aus Trader Game Rebuy gebaut und haben gesagt, es gibt viel zu viel seltene Erden, sind so viele Produkte, die auf dem Müll landen, viele Handys, die in Schubladen sind, wir müssen dafür eine Lösung bauen. Und dann haben wir Rebuy entwickelt und Rebuy war sozusagen auch zu einer der ersten Circle Economy Plattformen. Das war 2007, also wirklich früh. Wir haben damals auf der Webseite zum Launch von Rebuy haben wir gesagt, ihr spart 100 Gramm CO2, wenn ihr ein Handy gebraucht kauft oder damals ein Spiel oder ein Buch. Und da habe ich meine Investoren angerufen, was das denn soll, was ist denn jetzt 100 Gramm CO2, was ist das denn überhaupt für eine Einheit? Und dann habe ich gemerkt, okay, sie wissen nicht, was CO2 ist, dann haben wir den Klimawandel einen Tag später erklärt auf der Webseite mit dem Greenhouse-Effekt. Und das muss ich dir vorstellen, eine E-Commerce-Webseite, Venture-backed, erklärt den Klimawandel auf der Startseite. Hat natürlich nicht die Conversion getrieben auf die Produkte, aber es war mir wichtig, dass die Leute verstehen, warum wir das machen. Genau, und das war sozusagen, die sehr bewusste Entscheidung, dass wir etwas bauen, was tatsächlich auch einen Wert für die Welt hat. Und unser Claim oder unser Mission Statement, was auch sehr kulturell in der Firma verankert war bei Rebuy, war dann Give Products a Second Life. Und das hat sozusagen auch uns getragen und mich getragen, das Ganze über mit Trading Game über 15 Jahre zu leiten.
Wunderschön. Vielleicht gehe ich ein bisschen zurück. Du hast Al Gore gesagt, du hast ihn getroffen, ja? Kannst du ein bisschen erzählen, was war das Meeting, worüber habt ihr gesprochen?
Ja, also es war tatsächlich eine Einladung von seinem Investment Fund Generation und er verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen hat, über das Thema Nachhaltigkeit sozusagen im Business, in Startups zu besprechen und wie wir diese Transition machen zu mehr Nachhaltigkeit. Und ja, es war einfach beeindruckend, auf der einen Seite ich war wahrscheinlich so das kleinste Rad da in diesem Meeting, aber es war für mich unheimlich aufschlussreich zu sehen, dass eigentlich das Statement am Ende des Tages war, die Leute kaufen tatsächlich more sustainable, wenn es der Preis auch ermöglicht. Also wenn der Preis muss mindestens genauso sein, am besten vielleicht sogar besser, dass du sozusagen die Menschen davon überzeugst, sustainable einzukaufen. Ansonsten bist du immer nur auf so einer kleinen Zielgruppe unterwegs, die sozusagen nicht ausreicht, um den Massenmarkt anzugehen. Und deswegen war es auch cool, dass wir Handys so 50% Rabatt verkauft haben und vielen Leuten ermöglicht haben, auch Medienprodukte oder Bücher zu kaufen, die sich sonst nicht leisten konnten. Und wir haben es geschafft, dass wir über 150 Millionen Produkten ein zweites Leben geschenkt haben. Aber Al Gore ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, zumal er auch sehr grassroots das ganze Thema Climate Change angegangen ist. Also super viele lokale Menschen empowered, den Vortrag, die Informationen weiterzutragen in die letzten Dörfer von Arkansas. Und man merkt schon, wie committed er ist, was bei vielen Leuten ja irgendwann on vogue ist und dann wieder nicht on vogue ist. Deswegen auf jeden Fall einer der Menschen, die mich am meisten beeindruckt haben.
Ist es eigentlich wichtig, solche Leute zu treffen?
Ja, also ich glaube, es ist immer ganz gut, aus seinem eigenen Kosmos rauszukommen. Oft lebt man so in seiner eigenen Bubble, gerade wenn man viel arbeitet, dann hat man noch Familie und ist sozusagen an einem Standort. Und ich glaube, es hilft immer, dass man dann rauskommt und Inspiration findet. Also ich hatte eigentlich immer in allen meinen Stationen, allen meinen Unternehmungen, hatte ich eigentlich immer inspirierende Begegnungen, aber auch immer Mentoren, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt mir helfen konnten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ganze Leben ist geprägt von Lernen. Und ich glaube, die Menschen, die bis zum Ende ihres Lebens nicht aufhören zu lernen, werden am Ende wahrscheinlich auch am meisten Spaß und auch wahrscheinlich am meisten ihre Ziele erreichen.
Wir haben ja noch eine ganz besondere Begegnung mit Raoni, dem indigenen Leader aus dem Amazonas, der dich zu deiner neuesten Gründung und zu dem Schutz des Amazonas bewegt hat. Aber da das sozusagen jetzt mal ein Zeitsprung ist, noch einmal zurück. Also du hast Rebuy gegründet, groß gemacht. Ich glaube, ihr wart die Nummer eins in Europa und also sozusagen die erfolgreichste Second-Hand-Plattform mindestens von Europas. Und du hast auch immer noch alle Shares, die hast du nicht geexitet, oder?
Ich habe ein paar Anteile verkauft damals, als ich dann sozusagen in mein Sabbatical gegangen bin und dann sozusagen auch sehr, sehr engen Freund Philipp, der tatsächlich dann als die Strategie geleitet hat und dann dort CEO geworden ist, gesagt, okay, ich muss mich von ein paar Anteilen trennen, ich will mir mal ein bisschen Wohneigentum leisten. Aber ansonsten ist die Firma einfach eine sehr, sehr coole Firma, die super cultural driven ist. Und mir ging es da auch nicht, sozusagen den großen Exit zu machen. Wenn der irgendwann kommt, ist cool. Aber ich baue Unternehmen nicht auf, um sozusagen monetär daraus sozusagen, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist sozusagen, eine Lösung zu bauen, die wir brauchen.
Das finde ich ja auch spannend, weil dann hast du ja nach Rebuy ein neues Feld gegründet in Tier Mobility. Plötzlich ging es um E-Scooter, wahnsinnig viel Venture Capital, ich weiß nicht, wie viel habt ihr eingesammelt, globale Skalierung, magst du mal den Schritt dahin erzählen?
Ja, also es war auf jeden Fall ein verrückter Ride, wie ich ihn immer beschreibe. Tatsächlich habe ich mich nach meiner Weltreise, ich habe dann zwischen Rebuy und Tier habe ich ungefähr 1,5 Jahre eine Weltreise gemacht, bin selber mit einem VW-Bus von Patagonien nach Mexiko gefahren und habe versucht für mich nochmal herauszufinden, okay, was will ich als nächstes machen? Und für mich war klar, dass ich sozusagen wieder etwas gründe und hatte so viel Energie aus dieser Zeit, weil ich eigentlich nur draußen war, nur am Campen, nur am Surfen und habe nur vor Kraft gestrotzt und wollte unbedingt wieder etwas bauen und hatte mich gefragt, ob ich einen Climate Fund mache. Damals 2018 haben alle gesagt, so, nee, es gibt irgendwie keinen Markt dafür, das ist noch viel zu früh. Und habe dann entschieden, mir nochmal so ein bisschen systematisch anzuschauen, wo die größten Emissionen sind. Und einer der größten Emissionsbereiche ist die Mobilität mit ungefähr 20% damals im IPCC-Report vom Paris Agreement. Und habe dann gesehen, dass der Personenverkehr in unseren Städten maßgeblich verantwortlich ist für unsere Emissionen in unseren Städten. Zumal wir auch unter dem Lärm leiden oder auch unter dem Platz, der uns weggenommen wird. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns das mal überlegen, wie wir das angehen. Und habe dann mit zwei VCs gesprochen, die gesagt haben, okay, wenn du was in dem Space gründen willst, dann guck dir doch mal Scooter an. Habe das dann diskutiert, hatte auch Scooter gesehen auf meiner Weltreise und habe gedacht, so hey, wenn das ein guter Product-Market-Fit ist, vielleicht fangen wir da mal an und bauen über die Jahre eine Plattform, die es ermöglicht, verschiedene Mobilitätslösungen on demand anzubieten, die voll elektrisch sind und einfach ein höheres Nutzungsverhalten haben, als wenn jeder sein eigenes Auto hat. Und das Ziel war es, mit unserer Mission Change Mobility for Good, das in allen europäischen Städten anzubieten. Wir haben dann relativ schnell nach einer Woche ohne PowerPoint 1,8 Millionen eingesammelt von befreundeten VCs. Und dann eine Woche später hieß es, dass der Wettbewerber 100 und der andere Wettbewerber 150 Millionen einsammelt aus den USA. Und dann war so die Frage, okay, entweder hörst du jetzt auf und zahlst die 1,8 Millionen zurück oder du gibst halt Gas. Und da kam irgendwie so dieser Ehrgeiz, dieses Competitiveness in mir und unserem Team. Und okay, jetzt müssen wir es denen halt zeigen. Wir bauen es einfach viel mehr sustainable. Wenn die alle 2 Monate neue Scooter kaufen, bauen wir einen Scooter, der 5 Jahre hält, dann sind wir quasi deutlich effizienter, brauchen vielleicht nur ein Zehntel des Kapitals. Genau, und so haben wir angefangen und haben dann viel investiert in die Nachhaltigkeit der Fahrzeuge, dass die länger halten, haben Operations aufgebaut in all unseren Städten mit richtigen Reparaturcentern, was ich von Rebuy natürlich mitgebracht habe, und haben es dann geschafft, einfach die ganze Industrie auf ein neues Level zu heben, dass die Scooter nicht als Wegwerfgegenstand, sondern als Gegenstand, der über Jahre sozusagen verwendet werden kann. Ja, und dann die Skalierung war verrückt, also 3000 Leute eingestellt in irgendwie knapp 2 Jahren in 20 Ländern, irgendwann in 500 Städten mit irgendwie 8 Akquisitionen. Das war auf jeden Fall sehr intensiv. Es war unternehmerisch eine sehr geile Challenge. Und ich habe mich natürlich gefragt, okay, jetzt wollen wir keine nicht nachhaltige Lösungen auf dem Markt, sondern wollen die nachhaltigste Lösung sein. Irgendwann wurden die anderen auch nachhaltiger. Und dann waren aus irgendwie den 25 Wettbewerbern, gab es nur noch 5 oder 4. Und dann haben wir noch einen Wettbewerber übernommen oder gemerged. Und ich sage, okay, jetzt ist eigentlich auch gut. Meine Additionality ist jetzt nicht ausreichend für mich, dort jetzt weiterzumachen. Und habe dann entschieden, letztes Jahr im Januar an den CEO, den wir sozusagen aus einer Firma, mit der wir gemerged haben, zum CEO der Gruppe zu machen. Und habe für mich dann entschieden, dann erstmal wieder eine Pause einzulegen nach 6 intensiven Jahren, wo natürlich auch Covid seinen Beitrag geleistet hat, dass man auf einmal an einem Tag auf den anderen Tag sich nichts mehr bewegt und das zweimal und dann irgendwie Capital Crunch an den Märkten und war auf jeden Fall intensiv. Und habe dann mein Sabbatical gemacht in Costa Rica letztes Jahr, was mich sozusagen dann nochmal in meinem nächsten Venture nochmal die Basis gelegt hat.
Wie viel Venture Capital ist in dir geflossen?
Zu viel.
Vielleicht kannst du eine Anzahl geben.
Ein paar hundert Millionen.
Okay. Und vielleicht erklärst du, warum war das zu viel?
Ja, weil es war halt in der Zeit, wo alles um Wachstum ging. Und in der Zeit war das Richtige, das haben wir bewusst entschieden, sozusagen aggressiv in die Märkte zu gehen, viele Akquisitionen zu machen, Nextbike und sozusagen auch Mopeds von Coop und Technologie zu investieren und so weiter. Und dann gab es natürlich die Phase danach, wo das Geld nicht mehr so verfügbar war. Und dann war es für uns natürlich auch richtig viel Aufwand aus so einem Full-Scale, Full-Expansionsgetriebenen Modell sozusagen auf ein positives Cashflow-Modell zu gehen. Es hat natürlich sehr viel Arbeit gekostet und im Nachhinein ist man immer schlauer. Deswegen, man hätte es wahrscheinlich auch mit weniger Kapital hinbekommen, aber das weiß man dann am Ende auch nicht immer.
Werbung.
Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen. Projekte, Teams, Deadlines und wie man das alles unter einen Hut bekommt.
Und genau da kommt Odoo ins Spiel. Ihr kennt es ja schon. Odoo ist die All-in-One-Management-Software, die wirklich alles kann. Buchhaltung, Lager, Website, HR und eben auch Projektmanagement.
Mit der Projekt-App von Odoo kannst du deine Projekte komplett digital abbilden. Übersichtlich, flexibel und vor allem in Echtzeit.
Du startest mit einem neuen Projekt, legst Aufgaben und Meilensteine an, weist sie deinem Team zu und kannst Prioritäten, Labels und Deadlines festlegen. Wenn du willst, kannst du sogar Unteraufgaben anlegen, perfekt für komplexe Projekte.
Und was ich liebe, du kannst in jede Aufgabe alles einfügen, was du brauchst. Texte, Tabellen, Bilder, Videos oder Checklisten. Alles an einem Ort.
Das Ganze läuft über den integrierten Chatter. Da kannst du E-Mails schreiben, Notizen anlegen, Kolleginnen taggen, Dateien hochladen oder Aktivitäten planen. To-dos, Calls, Meetings, Erinnerungen. Du bist immer synchron mit deinem Team.
Und das Beste, man kann sich die Ansicht aussuchen, die am besten passt. In der Kanban-Ansicht bewegst du Aufgaben von Spalte zu Spalte. Super intuitiv.
Mit der Gantt-Ansicht siehst du dein ganzes Projekt als Zeitleiste, inklusive Abhängigkeiten und Deadlines. Ideal, wenn du viele parallele Aufgaben managen musst.
Und für alle, die es lieber kompakt mögen, gibt's die Listen-Ansicht mit allen Details auf einen Blick und praktischen Batch-Aktionen, um mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten.
Und wie immer gilt, die erste App ist lebenslang kostenlos, inklusive Hosting und Support. Wenn du mehr wissen willst, dann schau einfach in die Shownotes.
Werbung Ende.
Vielleicht eine Frage über die Nachhaltigkeit von E-Scooters. Wir wissen, dass durch die Geschichte von Tier, aber auch von der ganzen Industrie, gab es sehr viele Kritik. Wie nachhaltig wart ihr und würdest du heute irgendetwas anders machen?
Ja, also klar, berechtigte Frage, gerade weil die Medien natürlich auch immer davon gesprochen haben, dass alle Scooter nach irgendwie 2 Monaten im Müll landen oder im Fluss. Das ist natürlich sehr viel Populismus, aber ich kann euch nur sagen und ich habe sozusagen auch Sustainability unter mir gehabt, das ist auch der Grund, warum ich das Unternehmen gegründet habe. ist es die nachhaltigste Form des Transportes oder des individuellen Transports anzubieten. Und wir haben als erstes Unternehmen entschieden, dass wir einen Full-Lifetime-Cycle machen, unsere Emissionen, und haben auch entschieden, dass wir alle Emissionen, die wir nicht reduzieren können, weil wir zum Beispiel in Lagerhallen können wir auf Renewable Energy gehen, aber wenn wir jetzt Scooter importieren aus China, dann hat das natürlich einen Transportweg. Auch wenn der most sustainable der Zug ist, müssen wir trotzdem Emissionen ausgleichen und haben dann gesagt, okay, wir wollen das erste Carbon Neutral Unternehmen sein im Mobilitätsbereich. Das haben wir auch gemacht, vor alle anderen. Aber letztendlich ist es halt, musst du eine Vollrechnung machen und musst überlegen, wie viel oder was ersetzt du am Ende. Und die Zeit, in der wir gearbeitet haben, hat schon gezeigt, dass wir sehr viele Autofahrten ersetzen, gerade auch Taxifahrten. Aber irgendwann war es dann auch nicht so einfach, weil die Stadt auch sehr viele Reglements eingesetzt hat. Beschränkungen, wie viele Fahrzeuge dürfen wo stehen, da darf man nicht fahren und so weiter. Das heißt, es hätte eigentlich noch viel besser organisiert werden können mit den Städten, aber dementsprechend ist der Full Lifetime Cycle oder sagen wir mal die Einsparung jeder einzelnen Person dann zwar positiv gewesen, also wir haben es hier zwar eingespart im Vergleich zu allen anderen Fahrzeugen oder Trips, die du machst, weil wir auch viel den ÖNPV, also sozusagen die Nahverkehrsmittel, die Verbindung geschaffen haben, dass Leute da hinkommen können, viel einfacher. Aber natürlich hatte ich noch ganz andere Ambitionen, noch viel mehr Produkte zu launchen, die es ermöglichen, dass Menschen ihr Auto wirklich verkaufen und genug Alternativen haben. Also da wäre auf jeden Fall noch viel mehr gegangen.
Ja, aber ich finde es geil, dass du es versucht hast. Und ich meine, die Industrie wäre wahrscheinlich sowieso gekommen. Ihr habt sie vielleicht in eine nachhaltige Richtung gelenkt. Also zumindest ich kann mich noch erinnern, man hatte mal die ganzen Scooter da stehen und dann bei Tier stand immer, ich weiß gar nicht mehr, was euer Slogan war, irgendwie We are Climate Neutral.
Ja,
auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein Differentiator, aber ich wusste tatsächlich auch nicht, dass ihr so in dem ganzen Lifecycle der Scooter so viel besser wart. Das habe ich jetzt gerade echt erfahren. Das finde ich natürlich auch cool. Mit deinem Background von Rebuy ist das schon logisch, aber ich glaube, es ist auch nicht immer einfach, der Spagat, dieses Hyperscaler und dann trotzdem ne, die Mission genauso durchzuziehen. Von daher bist du dabei einer der wenigen, die da ziemlich weit gekommen sind. Also krass, was du da geschafft hast. Vielleicht mal, du hast ja wahnsinnig viel erreicht mit Rebuy, mit Tier. Okay. Man sieht deine ganzen Erfolge, aber hast du vielleicht auch mal, was waren so deine ein, zwei ganz fetten Rückschläge? Beruflich, persönlich, was hast du daraus gelernt, so aus deiner Reise als Unternehmer, bevor wir natürlich zu deiner wichtigsten Station kommen?
Ja, also wir hatten, ob es jetzt Tier war oder auch bei Rebuy, gab es natürlich auch immer M&A-Optionen oder auch mal einen Verkauf. Und da war es entweder mal Pech, da saß man bei einem Notar und wollte das Unternehmen verkaufen und alle haben uns schon unterschrieben und dann steht die andere Seite auf und sagt, wir haben leider gerade eine E-Mail bekommen, wir dürfen doch nicht das Unternehmen kaufen. Und das ist, wenn man da so viel Zeit investiert und Arbeit investiert, ist das schon nicht einfach, gerade wenn man dann auch sich wahrscheinlich jetzt nicht darauf konzentriert hat, wenn man schon beim Notar ist, dass man die anderen Optionen so lange offen gelassen hat, weil es auch unfair gewesen wäre oder man Exklusivitäten hat. Ich glaube, das Learning ist immer Alternativen im Köcher haben. Egal in welchem Szenario, ob es mit einer Kapitalerhöhung ist, also Investoren, die dazukommen oder einem Verkauf. Es ist leider so, dass Menschen auch ihre Meinung ändern oder zu ihrem Wort nicht halten und darauf muss man einfach vorbereitet sein.
Hast du da vielleicht auch persönlich so ein paar Exit-Strategien? Du hast gesagt, so mit dem Van. Was sind so deine Exit-Strategien, wenn es mal zu viel wird?
Also ich glaube, wenn man genügend Purpose hat, dann trägt einen das ganz schön weit und man baut sehr viel Resilienz auf. Und dann ist einfach wichtig, dass man eine Umgebung hat, in der man abschaltet. Also ich war sozusagen, man trifft mich selten auf irgendwelchen Veranstaltungen oder regelmäßig in irgendwelchen Bars und Clubs, weil es mir einfach sozusagen mir nicht die noch zu viel Energie wegnimmt. Und deswegen nehme ich einfach mehr Zeit, zu Hause sozusagen zu meditieren, Sport zu machen, Zeit einfach mit Freunden und Familie zu haben und dann letztendlich im Urlaub auch komplett abzuschalten und dann so nah der Natur wie möglich zu sein, weil die Natur, ob es jetzt Berge ist oder es Meer gibt, einem einfach die meiste Energie wieder zurück.
Du bist nicht nur Unternehmer, du bist auch ein Vater. Überwiegt Hoffnung oder Angst, was die Zukunft deines Kindes anbelangt, hinsichtlich der vielen Herausforderungen, die wir vor der Brust haben? Vertraust du auf den Menschen oder misstraust du ihm eher?
Also, erstmal bin ich ein sehr positiver Mensch und sehe sozusagen in der Regel immer die Lösungen. Und so versuche ich sozusagen auch als Vater oder wir als Familie unser Kind aufzuziehen. Der ist jetzt 4,5. Wenn du zu Hause kommst, dann wirst du auf jeden Fall merken, dass der Kleine schon ein ziemlicher Aktivist ist. Und ich glaube, da tragen wir natürlich auch unseren Anteil daran. Also wenn du ihn bei uns bei unserem Biomarkt triffst, dann steht auch ganz gerne mal an der Fleischtheke und fragt die älteren Damen und Herren, was für ein Fleisch sie essen und welche Tiere sie dort sozusagen zu sich nehmen. Und dann gibt es oft den Blick, ich esse keine Tiere, ich bin vegan. Er baut auch ganz gerne mal ein Schild, wo drauf steht, keine Fische essen, die sind für die Eisbären.
Ach, süß. Oh.
Er ist auf jeden Fall sehr committed und ich glaube, woher kommt es? Wir erklären ihm so viel, wie es möglich ist. Also Klimawandel, das versteht er schon und weiß auch, dass die Natur sozusagen die Luft filtert und sozusagen wichtig ist. Und ich glaube, wenn man die Kinder sozusagen mit einbezieht, auch in seinen eigenen Purpose und was einen bewegt, dann hilft das auch immer, gemeinsam so ein Abenteuer zu nehmen, ob es jetzt beruflich oder privat ist. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo wir uns überlegen, okay, wie sieht die Welt aus dann in 10, 20, 30 Jahren, wenn er mal so alt ist? Und ich glaube, das ist den Beitrag, den wir leisten können als Eltern, ist sozusagen, sich darauf zu committen, den Planeten so zu supporten, wie es maximal geht. Und deswegen war auch meine Entscheidung, in den Bereich Conservation zu gehen, war auch natürlich auch ausschlaggebend, irgendwann meinem Sohn in 10, 15 Jahren zu begegnen, wenn er mich fragt, und was hast du eigentlich gegen den Klimawandel getan? Darauf will ich vorbereitet sein und will eine gute Antwort haben.
Du bist dann bei Tier ausgestiegen. Und also hast gesagt, wahrscheinlich auch durch deinen Sohn motiviert und hast gesagt, so jetzt baue ich mal Moonshot-Missionen, um die Welt zu retten. Ich muss noch ein bisschen größer denken. Oder wie kam jetzt deine Gründung zu Capacity?
Ja, also ich bin dann sozusagen nach meiner Abgabe als CEO, bin ich dann Chairman of the Board und hatte sozusagen ein bisschen mehr Zeit auch darüber nachzudenken, okay, was mache ich als nächstes? Habe dann entschieden, in Costa Rica mir Zeit zu nehmen, weil es einer für mich der beeindruckendsten Länder ist im Bereich Natur und eine tolle Transition geschafft hat von einem Viehzuchtland zu einem Biodiversity Hotspot. Und die Zeit war extrem wertvoll, nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, was will man selber machen. Und wenn ich jetzt mal was Neues gründe, baue ich das für ein Jahr, zwei, fünf Jahre auf. Oder wird es sozusagen mein letzter Gig? Und dementsprechend habe ich entschieden, sozusagen etwas zu bauen, was für die nächsten 40 Jahre plus abgebildet werden kann. Und für mich war immer Conservation und Natur die Themen, die mich privat am meisten interessiert haben. Ob es jetzt irgendwie Nationalparks besuchen in jedem Urlaub oder als Pfadfinder oder als WWF-Supporter, war es für mich immer von höchstem Interesse, irgendwann mal irgendwie Jane Goodall zu treffen, sozusagen als eine Inspiration. Und habe dann gesagt, okay.
Habe ich auch schon mal getroffen, ja.
Ah, sehr schön, sehr schön. Und habe für mich entschieden, dass ich in Conservation mich jetzt einfach mal einlese und als Nicht-Studierter, gerade nicht in Biologie oder Geologie oder Environmental Science, war es wichtig, mit den wesentlichen Conservationists zu sprechen, also einmal on the ground, die Ranger, aber auch sozusagen von den großen NGOs. Und da ist relativ klar geworden, dass Unternehmertum dort nicht groß eingesetzt wird. Also natürlich gibt es sehr viel unternehmerische NGOs, aber es gibt selten, dass wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem Background, den wir jetzt mitbringen, dort tätig sind. Und das bringt nochmal eine weitere Kapazität zu Conservation, wie es jemand formuliert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gründen Capacity, ist eine Foundation, not for profit, und wir wollen die besten Unternehmerinnen und Unternehmer gewinnen, auch mit einem Technologie-Background, aber auch einem anthropologischen Background, Lösungen zu bauen, die planetarischen Scale haben, die aber auch System Systeme verändern. Ja? Also wir wollen keine kleine Frickellösung, sondern wir wollen wirklich Lösungen, die wir in einer Region, sag ich mal, beweisen können, um sie dann auch in die ganze Welt zu skalieren. Und da hat mich eine indigene Person sehr beeindruckt, Cacique Raoni oder Chief Raoni, einer der bedeutendsten indigenen Leader der letzten 50 Jahre. Er ist ungefähr 93 Jahre alt, er hat letzte Woche seine letzte Rede gehalten in Brasilia. Und wie er über Natur gesprochen hat, hat mich so inspiriert zu sagen, okay, dann muss ich sozusagen auch mal dahin fliegen. Zumal ich ein Roundtable gemacht habe in Berlin mit den wichtigsten aus meinem Netzwerk bekannten Leuten, die sich mit dem Thema Conservation auseinandersetzen. Dazu gehört auch das Planetary Boundaries Team von Johan Röckström. Und da war relativ klar, okay, also wenn du was in Conservation machen willst, dann bitte in der Amazonas, einer der neuen Tipping Points, also einer der Regionen, wenn diese Region einen Punkt überschreitet, dann ist dieser Punkt nicht mehr zurückzudrehen, sondern wir müssen jetzt in den nächsten Jahren dort einen massiven, positiven Impact kreieren. Und da der Amazonas in 4,5 Jahren an diesem Tipping Point sein könnte, was ihn von einem Tropical Rainforest in eine Savanne bringen würde, was dann irgendwann also was damit dann einhergehen würde, dass der Regen maßgeblich ausbleibt in Südamerika, was dann zur Folge hat, dass wir in Südamerika und in Nordamerika nicht genügend Wasser haben, um Agrarprodukte anzubauen, was dann am Ende wieder dazu führen würde, wie bei der syrischen Flüchtlingskrise, dass wir zu viele Dürre haben, nichts zu essen, was dann wahrscheinlich 20 zu 50, vielleicht auch 100 Millionen Refugees auf den Weg bringen würde. Und das ist so ein bisschen dieser Earth System Collapse, der oft beschrieben wird, dass ein Tipping Point so einen massiven Impact hat, der über Climate Change hinausgeht. Und deswegen war es für mich wichtig, eine Region als erste Location auch wirklich von Ground Up zu verstehen und dafür eine Lösung zu bauen.
Was ist genau die Lösung, oder also du hast sehr gut das Problem erklärt, aber was ist die Lösung, die du momentan baust? Du hast die also ein Netzwerk von Experten, was noch?
Genau, also es hat angefangen mit Netzwerk, um erstmal wie so ein Think Tank zu überlegen. Ich habe ein Blatt Papier, ich habe einen Stift, ich habe viel Energie, ich habe irgendwie Ressourcen, ich kann Leute gewinnen, wir kriegen auch wahrscheinlich irgendwie Kapital, aber wo fangen wir an? Und deswegen hat dieser Think Tank gesagt, okay, Amazonas. Dann waren noch ein weiterer indigene Leader, Chief Tapi, der auch in diesem Nationalpark wie Raoni dort ein Territory leitet, hat gesagt, hey, komm uns besuchen, denn unser größtes Problem ist illegale Einwanderung. Und als der Research gezeigt hat, hat 80% der globalen Biodiversität ungefähr von 4, 5, 6% der Indigenen geleitet, beschützt werden, war mir klar, okay, ich muss eigentlich mit Indigenen arbeiten, weil das ein Riesenschlüssel ist. Und die mich auch so inspiriert haben, in den Bereich zu gehen. Bin dann dorthin geflogen und habe versucht, tatsächlich on the ground das Problem zu verstehen. Und es war relativ schnell klar, dass diese illegale Einwanderung, also die illegale Abholzung, egal ob es jetzt irgendwie Minen sind, ob es Cattle Farming ist oder ob es die Timber Industry, also wirklich Holzhandel, und dann gibt es noch Soja als die Big Four. Es hängt immer mit einer Abholzung ab. Immer von ein oder zwei Bäumen, die abgeholzt werden, und dann geht's los. Und die Territories, in denen die Indigenen leben, nehmen wir mal den Xingu, der hat 13 Millionen Hektar. Das ist so groß wie England ungefähr. Und da sind 200 Leute, die das bewachen, mit Pfeil und Bogen und vielleicht mal irgendwie in einem Computer. Aber da gibt's keine Chance, dass diese großen Flächen mit dem aktuellen Setup, wir sagen immer Tool and Tactics, beschützt werden kann, so sehr auch die Indigenen committed sind, so sehr wie mutig sie sind, so sehr sie auch genau wissen, wo ihre vulnerablen Punkte sind auf dem Land, habe ich gesagt, okay, was haltet ihr davon, wenn wir euch sagen, wo tatsächlich eine illegale Einwanderung ist, und ihr könnt dann für euch viel besser einschätzen, ob ihr dorthin gehen wollt und das verteidigen wollt. Und ich habe das damals in den Sand gemalt, in einem Schutzgebiet der Indigenen, und die haben mich alle angeschaut und gesagt, okay, was ist jetzt los? So wie du willst uns sagen, wo das ist, wie soll das denn gehen? Und dann ist okay, ich glaube, mit Satelliten sind wir soweit, wir können euch tatsächlich eine Abholzung lokalisieren, würden euch das zuschicken als Push-Notification auf euer Handy. Die meisten haben Handys in sozusagen in den Hauptgebieten. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr losgeht und das verteidigt. Und wenn ihr es nicht verteidigt, dann werden wir ein System aufbauen, was die offiziellen Einheiten wie die Environmental Polizei oder die Federal Polizei oder die Staatspolizei dann eingreift. Und das war die Idee. Das war die Idee von The Shield als unsere erste Mission. Das war im November, Dezember letzten Jahres. Und dann haben wir im Q1 ein Team zusammengestellt, haben das validiert, haben geschaut, gibt es das schon, haben wir Additionality, haben unsere Theory of Change aufgeschrieben, haben gemerkt, wir haben einen riesen Hebel, wenn wir tatsächlich den ganzen Amazonas monitoren mit Satelliten in Real-Time, die Indigenen informieren, die vor Ort das beschützen, und wenn sie sagen, es ist zu gefährlich, würden wir die Federal Authorities einsetzen. Und wir haben dann 3 Monate später unser erstes Territory, unsere erste Partnerschaft geschlossen, haben 50.000 Hektar beschützt. Das ist ungefähr so groß wie Köln. Und dann haben wir viele Territories, die wir sozusagen auf dem Weg kennengelernt haben oder wurden weiterempfohlen, haben wir dann 8 Millionen Hektar jetzt unter Schutz, was fast mehr als zweimal die Schweiz ist, also schon ziemlich groß. Und als alle Leute gesagt haben, wir wollen 280 Millionen Hektar schützen, das sind alle Schutzgebiete im Amazonas, haben wir uns alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, okay, das ist, werdet ihr nie schaffen, viel zu lange, viel zu groß. Und jetzt sind wir bei 8, ich glaube, wir schaffen 20 Millionen in ein paar Monaten, dann sind wir schon fast bei 10%. Und dann erscheint auch dieses Ziel auch realistisch.
Krass. Was ich halt echt bei dir total besonders finde, und deswegen haben wir dich ja auch rausgepickt als Gast, es gibt ja selten, ne, dass so ein richtiger Tech-Entrepreneur, der gelernt hat, so richtig groß zu denken, zu skalieren, auch aus der Tech-Industrie einfach in der zu Hause ist, programmieren und so weiter kann, dass der sein ganzes Netzwerk einpackt und seine vor allem Capacity to Scale und die in gesellschaftliche Themen reinsteckt. Das sehe ich jetzt gerade, wo ich mir viele soziale Innovationen, gesellschaftliche Innovationen angucke, auch bei der Sprint irgendwie nach den Sprunginnovationen suche, die die Welt verändern können, finde ich das ja eine Wahnsinnskombi, dass du als Tech-Entrepreneur reinkommst und mit Satelliten indigene Völker befähigst, dass sie Abholzung früh erkennen können. Weil die Technologie macht es ja jetzt möglich. Als ich deinen Kumpel Phil, ich weiß es noch, mit dem war ich vor ein paar Wochen zufällig, wir waren mit einer Gruppe Unternehmern, sind wir nach Auschwitz gefahren, auch eine ziemlich krasse Reise. Da saßen wir 8 Stunden nebeneinander im Bus und da hat er mir die ganzen Details erzählt. Und ich bin da fast vom Glauben abgefallen, mit wie vielen sozusagen Drive ihr das umsetzt. Aber da, vielleicht nochmal zum Verstehen, das fand ich so bildlich, hat er gesagt, da kommt ein im Endeffekt funktioniert doch Brandrodung so, dass da 2-3 Leute kommen, um 2 oder 3 Bäume abzuholzen, die in kleine Stücke zu hacken und dann die 3 Tage trocknen zu lassen und dann brennen sie und dann ist es gerodet. Kannst du das so ein bisschen erzählen? Das heißt, man hat dann so 2-3 Tage Zeit, um das auf dem Satellit zu entdecken, einzugreifen. Also wie funktioniert das genau?
Ja, also als wir diese Tour gemacht haben, in die Gehen und durch den Wald gelaufen sind, haben wir einfach, sage ich mal, Hit or Miss, also einfach sozusagen durch den Wald zu laufen und zu schauen, ob irgendwo was passiert. Das ist natürlich eine unfassbar niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas sehen und auch super gefährlich. Und die aktuellen Satelliten-Monitoring-Systeme basieren auf einem manuellen Review. Das bedeutet, es gibt irgendwie ein kleines Territory, da muss ich mir jeden Tag, die machen das tatsächlich einmal im Monat, die Bilder von dem 1., sagen wir mal, 9. und die Bilder vom 1.10. anschaue, um zu schauen, ob da irgendeine Veränderung ist, ob irgendwo ein Canopy-Change ist. Und das wird dann aber auf einer großen Fläche gemacht, weil man kann nicht einzelne Bäume durchgehen. Das heißt, es wird irgendwie auf so einen Quadratkilometer gerechnet. Und das ist auch überhaupt nicht möglich, auf so einen Scale, auf 82 Millionen Hektar zu machen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz am Anfang mit Realtime das monitoren und wollen auch auf 10x10 Meter, wir gehen jetzt bald auf 3x3 Meter runter, wir könnten auch auf 50 Zentimeter, sogar auf 0,5 Zentimeter runter, wenn wir ein paar neue Satelliten anschließen. Und das ermöglicht uns so schnell wie möglich, auch in der Zeit, zu erkennen, wenn jemand einen Baum rausnimmt. Uns hilft es nicht, wenn es schon irgendwie ein Quadratkilometer ist und dann brennt es überall und dann brauchst ganz andere Infrastruktur und Möglichkeiten, da können Indigenen auch nicht viel machen, weil da bereits ein Camp ist mit Guards und Waffen und so weiter. Deswegen müssen wir dann 90% oder 95% der Abholzung, wenn es illegal ist, müssen wir ganz am Anfang die Informationen haben und wir müssen in der Lage sein, dann auch die Indigenen sofort zu informieren. Deswegen haben wir auch eine App entwickelt, für die Indigenen sofort hinzugehen. Und wenn das nicht klappt, die Polizei. Zu deiner Frage nochmal ganz konkret. Du kannst nicht einfach in den Amazonas gehen und einfach mit einem Feuerzeug irgendwie ein Blatt anmachen, weil es ist ein Tropical Rainforest, also es ist ein feuchter Wald und dementsprechend ist viel zu viel Luftfeuchtigkeit sozusagen oder einfach eine Transpiration an den Bäumen. Wenn ich aber einen Baum fälle und er sozusagen nicht mehr die Feuchtigkeit aus dem Boden bekommt, dann kann es gerade in der Trockenzeit relativ einfach sein, den dann irgendwann nach 2 Tagen, wenn es getrocknet ist und zersägt ist, in kleine Stücke, wie man sozusagen irgendwie ein Lagerfeuer macht, das anzuzünden. Und mit dem richtigen Windrichtung habe ich dann eine Möglichkeit, das dann auch über eine sehr große Fläche schnell zu roden, um dann mein Soja anzubauen oder mein Vieh draufzustellen. Und deswegen ist es so wichtig, real-time sofort auf das Problem zu gehen.
Und was ist der Plan für dieses Jahr? Du hast schon erklärt, es gibt einige Erfolge, aber was kommt in den nächsten 4 Monaten?
Also es war jetzt erstmal wichtig, dass wir ein System gebaut haben, was wir uns überlegt hatten, was tatsächlich auch jetzt funktioniert. Also wir sind in der Lage, jede Woche zu schauen, was auf unseren Territories passiert. 10x10 Meter, 8 Millionen Hektar. Wir brauchen auch nicht viel mehr Capabilities, um das jetzt irgendwie auf 20, 50 oder 100 Millionen Hektar auszusteuern. Das ist relativ skalierbar. Wir nutzen AI. Jetzt geht es darum, dass wir auch das Enforcement gut hinbekommen. Und wir hatten letzte Woche unseren absoluten Breakthrough, weil wir es geschafft haben, die Indigenen mit der Staatsanwaltschaft in Brasilien zusammenzubekommen. Das erste Mal, dass die Indigenen tatsächlich am Tisch sitzen mit den Einheiten von der Environmental Police, aber auch der Staatsanwaltschaft. Und wir denen einen Report vorgelegt haben auf einem Gebiet, was schon längerer Zeit sozusagen illegal besetzt ist. Und es hat sich nichts getan. Und durch unsere Informationen, dadurch, dass wir den Report auch zusammengesetzt haben und auch die Sprache sprechen der Staatsanwaltschaft, haben wir diesen Communication Gap überwunden und haben es geschafft, dass einen Tag später die Hubschrauber gekommen sind und haben sozusagen das Gebiet gesichert und sozusagen das Gebiet wieder zurück übergeben an die Indigenen. Und wow. jetzt wird halt wichtig sein, das Ganze skalierbar auf einer größeren Fläche, week by week auch immer hinzubekommen. Und dementsprechend geht es jetzt eigentlich um die reine Execution, das einfach jetzt gut zu machen, weil wenn wir das schaffen bis Ende des Jahres, sagen wir mal 8 bis 10 Millionen Hektar richtig gut zu managen und jedes Mal eine illegale Einwanderung zu stoppen, dann sind wir, glaube ich, in der Lage, das auch auf 50 oder sogar 100 Millionen plus auszusteuern.
Mega. Also du hast ja mal, ich glaube, du hast mir mal eine Zahl genannt und ich habe eine Zahl recherchiert, dass irgendwie knapp 2,5 Billion in die Prävention von Abholzung gesteckt werden, aber keine Maßnahmen richtig funktionieren. Seid ihr jetzt die Maßnahme, die funktioniert?
Ja, also ich glaube, das ist, also diese 2,5 Milliarden sind seit 1900 oder seit 2000 oder so, sind glaube ich irgendwie 200 Millionen pro Jahr, die reingehen. Oft sind es aber sehr sagen wir mal Insellösungen und dann ist es oft halt auch nicht miteinander connected. Ja? Also nur Monitoring und nur Enforcement reicht auch nicht. Ja? Also man muss auch dahin schauen, dass man eine alternative Einkommensquelle für die Indigenen schafft, dass sie sagen auch selber in der Lage sind, selber sich zu schützen. Auf der anderen Seite muss viel Arbeit geleistet werden mit den politischen Institutionen. Das Gute ist, wir arbeiten mit Indigenen. Das ist egal, ob da jetzt ein neuer Präsident kommt oder nicht, sondern wir können direkt einfach weitermachen. Und ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, der extrem effizient ist. Also es gibt immer so, also gibt es eigentlich nicht so eine KPI im Conservation, aber ich habe gesagt, okay, wie viel Geld braucht es, um einen Hektar Wald zu schützen? Was für mich irgendwie Sinn macht, so ein North Star KPI zu haben. Und da sind wir schon in unserem ersten Monat weit unter dem Benchmark. Da sind wir unter 20 Cent und wenn man das jetzt irgendwie mit anderen Conservation- oder Reforestation-Projekten vergleicht, dann haben wir auf jeden Fall einen super Hebel gefunden, aber wie in allem, das ist jetzt auch nicht the Holy Grail, sondern ich glaube, es ist extrem wichtig, erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich, wer sind die Teilnehmer an dieser Abholzung, wie können wir die Indigenen besser schützen, wie können wir die Nationalparks schützen, wie können wir die Ranger schützen. Weil ich glaube, am Ende Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen auch zu schaffen, ist, dass die ganze Welt versteht, dass auch unsere Lebensgrundlage auch davon abhängt. Ja, es geht nicht nur darum, dass der Kaffee und sozusagen der Kakao nicht mehr lieferbar ist, sondern es geht darum, dass 20% unseres globalen Wassers kommt aus dem Amazonas. Und wenn der Amazonas von einem Carbon Storage zu einem Carbon Emittent wird, dann sieht unsere Welt nochmal ganz anders aus und es ist auch nicht kalkuliert in den ganzen Klima-Projections, dass da so ein riesen Release von Carbon ist. Und diese Connection wollen wir hinbekommen und ich glaube, irgendwann müssen wir da an dem Punkt sein, dass wir den ganzen Amazonas als irgendwie World Natural Heritage, also als Weltnaturerbe deklarieren, dass allen auf der Welt klar ist, dass sie es nicht sozusagen ja, verändern können, aber trotzdem braucht man auch genug Geld für die Menschen, die dort leben, dass sie sagen, ein anderes Einkommen haben, um nicht kurzfristig Extraction zu machen, sondern mehr Geld verdienen mit Preservation.
Ja, das finde ich einfach so cool, dass ihr die Indigenen stärkt und da auch neue quasi Geschäftsmodelle, um Geld zu verdienen, auch für die Menschen schafft, also Incentives für die Conservation und gegen die Abholzung und dass ihr die so mitnimmt und empowert und nicht irgendwie nur so als deutsche Techies kommt und irgendein Überwachungssystem über ihr installiert, sondern eigentlich sie damit empowert, das finde ich eigentlich so schön. Also, unfassbar geile Mission, die ihr da mit das Shield habt. Vielleicht, wie kann man euch unterstützen? Was habt ihr vor? Was braucht ihr gerade am meisten, gerade jetzt?
Ja, also wir sind sozusagen, wir schließen unser Fundraising ab. Ich habe jetzt das erste Jahr finanziert, jetzt für die nächsten 18 Monate oder 12, 18 Monate sammeln wir knapp 1,9 Millionen Euro ein. Wir haben jetzt schon 1,5 Millionen eingesammelt, also ungefähr 80%. Wenn ihr irgendwie das hört und es cool findet, unterstützen wollt, dann über Because können alle Deutschen an Capacity spenden und bekommen auch eine Spendenbescheinigung, also auch abzugsfähig. Falls jemand sagt, so, hey, ich würde gerne irgendwie mehr verstehen, kennt vielleicht jemanden, der unterstützen will als Unternehmerin, Unternehmer oder als Operator oder tatsächlich auch größerer Spender, kann sich gerne bei mir melden. Ich freue mich über jeden, der unterstützen will, egal welche Summe, ist mir völlig wurscht.
Arbeitest du allein mit deinem Team oder unterstützt du auch Projekte von WWF oder anderen, die schon seit sehr vielen Jahren dort sind?
Ja, also tatsächlich haben wir so angefangen und haben mit allen NGOs gesprochen, sagt, okay, wir haben eine Lösung, wir würden gerne euch unterstützen. Gemischtes Ergebnis, also manche sind total offen und sagen, okay, super cool, lass uns sprechen. Manche haben das Thema nicht so auf dem Radar und manche sagen, wir haben schon eine Lösung, dann finden wir raus, die Lösung ist eigentlich nicht wirklich praktikabel oder sie funktioniert nicht oder sie ist gerade eingestellt, wie gerade mit einer großen NGO, die uns gefragt haben, wir haben kein Funding für so eine Lösung, wir bauen keine technischen Produkte. Ja? Also wir sind eigentlich wir sind Biologen, die Ahnung haben von der Arbeit on the ground. Wir können gut Spenden einsammeln, sind aber auch sehr marketinggetrieben. Und wir sind ja wirklich sozusagen sehr nah on the ground. Und unser Overhead ist halt super klein. Wir sind 9 Leute und wollen jetzt auch erstmal 9 Leute bleiben. Und dementsprechend arbeiten wir auch mit anderen Institutionen zusammen. Aber wir merken einfach, dass die Indigenen tatsächlich die schnellste Response Rate haben, das meiste Commitment, das meiste Interesse und mit denen arbeiten wir einfach jetzt direkt zusammen.
Ja, ist natürlich echt auch erstmal eine Disruption, an die sich vielleicht die klassische Szene erstmal gewöhnen muss mit eurem Ansatz und eurem Speed. Aber super cool. Also ich finde euren Social Return on Investment ziemlich geil, 20 Cent und hoffentlich in Zukunft vielleicht noch einiges weniger, wie viel war es, 1 Quadratkilometer oder Meter, wie viel war es noch?
Ja, also 1 Hektar, wir wollen auf 2 Cent gehen, ja.
2 Cent auf 1 Hektar, okay. Also da weiß man auf jeden Fall, was seine Spende in eure NGO und eure Aufbauarbeit wert ist. Vielleicht habt ihr natürlich auch die Chance, sozusagen den ganzen Amazonas unter Schutz zu stellen. What's next danach? Also vielleicht, ihr schreibt immer die erste Moonshot-Mission. Was sind die nächsten?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Wir fragen uns das auch sehr viel oft selber, weil wir natürlich sehr viele Needs sehen, auch sozusagen dieses Playbook woanders anzuwenden. Also ein Unicorn-Founder kam auf mich zu und meinte so, hey, ich habe keinen Bock mehr auf meinem eigenen SaaS-Modell zu sein, what's the purpose right now? Und hat überlegt, okay, für mich ist irgendwie Zeit weiterzugehen und da jetzt drüber nachzudenken, wie man ihn sozusagen auf sozusagen mit einer Mission connected oder er selber auf eine Mission geht. Wir haben mit Ocean ein Riesenthema, mit illegalen Fischerei. Wir haben weitere Tropical Rainforests vom Congo Basin zu Sumatra. Also die Probleme sind ausreichend da. Man muss sich aber dann auch wieder den Fokus Frage stellen, weil wenn wir jetzt uns sagen, fokussieren auf den Amazonas und das richtig at scale zeigen, ich glaube, dann haben wir sozusagen wahrscheinlich mehr geschafft, wenn wir jetzt ein Jahr einfach das jetzt genau so weitermachen. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr eine zweite Mission starten mit einem Team, mit einem eigenen Funding.
Viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen fragen sich vielleicht, wie kann ich Impact haben? Wie findet man Purpose? Vielleicht hast du einige Tipps für die Zuhörer.
Ich glaube, Purpose, jeder hat seinen eigenen Purpose. Und den für sich selbst zu finden, braucht Zeit. Also ich glaube, den Purpose, man kann Inspiration von außen bekommen. Ich nenne es immer die Outer World. Aber ich glaube, den ganz tiefen Purpose findet man in der Inner World, wenn man mit sich selbst sich beschäftigt und auch Zeit und Ruhe findet, das mal für sich herauszufinden. Und das ist auch eine sehr schöne spirituelle Reise und Erfahrung, auf die man geht, mit der man für sich etwas findet, was sozusagen auch man vielleicht ein ganzes Leben machen kann und nicht nur vielleicht irgendwie a Startup for the next years.
Und zum Schluss, wenn du unseren Zuhörern eine Botschaft mitgeben konntest, ein Satz, ein Impuls, welche wäre das?
Ja, ich glaube, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit und sucht euch einen wunderbaren Ort. Also wenn ihr irgendwie die Augen schließt und an einen Ort denkt, wo ihr euch richtig wohlfühlt, dann geht an diesen Ort hin. Egal, ob der zu Hause ist oder ob der auf einer Insel ist oder im Wald oder bei den Eltern oder whatever, findet diesen Ort und verbringt dort Zeit. Jetzt nicht eine Stunde, sondern vielleicht auch mal einen Tag oder mal eine Woche oder zwei oder drei und versucht herauszufinden, was euch wirklich bewegt und wie ihr sozusagen euer Talent einsetzen könnt für genau diesen Purpose.
Danke sehr, Lawrence.
Mega, dass du da warst. Also unfassbar inspirierende Story über all deine Gründungen. Und ja, ich glaube, du bist ein geiles Beispiel, wie man im Kleinen und im Großen vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann, die Welt zu retten. Also du machst es total konkret. Es hat riesig Freude gemacht. Ich habe viel Inspiration rausgenommen, die Hörerinnen bestimmt auch. Und ich hoffe, die anderen sind genauso geflasht von dir wie wir. Vielen Dank für die Zeit und hab einen ganz tollen Nachmittag. Schön, dass du da warst.
Danke an euch beiden. Ciao.
Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Inspiration Gap ist eine Produktion von Storyhouse Entertainment. Executive Producer und Redaktion Sarah Jurs.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.